Universal, dein Studierendenmagazin auf Radio Frei. Dein Studierendenmagazin auf Radio Frei.
Zur vollen Stunde nochmal einen wunderschönen guten Morgen von mir, Larissa, hier für euch im Studio von Universal, hier bei Radio Frei. Wir haben gerade schon reingehört. Wir hatten über die Uni-News geredet, was gerade so abgeht, Studis gegen Rechts, was die im am 8.4. Anfang diesen Monats angekündigt haben und was da jetzt nun draus geworden ist. Die Initiative läuft auf jeden Fall weiter. Jetzt hatten wir gerade noch den Egerpark und den Frühling mit den ganzen Blüten und Blumen, den schönen hellen leuchtenden Farben und dem saftigen Grün gesprochen. Als nächstes kommen wir zu jemandem, der uns nicht durch die Blume, sondern direkt sagt, was er davon hält. Und zwar habe ich Etienne interviewt, und zwar über eine Frage, die uns alle, jeden Studenten, irgendwann mal quält. Für jeden, der einen krassen Plan hat, sag ich Hut ab. Aus Erfahrungsberichten und Unterhaltung kann man schon so sagen, dass alle Studis sich mindestens einmal im Studium fragen, was mache ich hier eigentlich? Meistens zur Prüfungsphase, aber vielleicht auch mal so. Ich habe Etienne gefragt, was er studiert hat an der Uni, was er jetzt macht und wie er da hingekommen ist. Denn kurzer Spoiler, er hat was ganz anderes gemacht. Und unter der Frage, was macht man eigentlich damit? Das ist nämlich eine Frage, die wir alle kennen. Hören wir da gleich rein. Aber erstmal nochmal einen gute Laune-Hit. Everybody Talks von Neon Trees.
Everybody talks. gotta go, that nobody knows where the rivers flow, and I call it home, and there's no more lies, and the darkness is light, and nobody cries, there's only butterflies.
Geschichte, Literatur und Latte Macchiato. Jeder von uns kennt auf Familienfeiern oder insgesamt zu Hause beim Sonntagsessen die Frage, was machst du denn eigentlich mit deinem Studium? Ich als KWler kenne auf jeden Fall das Meme, was gerade viral geht, dass alle Kommunikationswissenschaftler nach dem Abschluss Taxifahrer werden. Das verfolgt mich ehrlicherweise auch, aber muss denn unbedingt das Studium danach wirklich zu einem klassisch perfekten Bürojob führen? Die Frage und alles drumherum kläre ich heute mit meinem Interviewpartner. Stell dich gern mal kurz vor. Wer bist du, wie alt bist du und was hast du studiert und was machst du jetzt?
Ja, ich heiße Etienne Weber, ich bin 36, habe vor einigen Jahren Literatur und Geschichte studiert und mittlerweile bin ich Restaurantleiter in einem Erfurter Café.
Ein Café, das wir alle als Studenten auch gut kennen, das Paulinchen.
Mhm.
Darum soll es nämlich heute gehen, wie du von Literaturwissenschaft auf so einen Job kommst und ob dir das Studium oder irgendwas, was du darin gelernt hast, heute noch hilft. Du bist Café-Restaurant-Manager, richtig?
Das ist korrekt.
Im Paulinchen. Also verantwortlich für Dienstpläne, Bestellungen und den ganzen Gastroalltag insgesamt. Wenn du morgens die Tür aufschließt, wie viele Geschichte und Literaturwissenschaft steckt da noch in dir?
Zugegebenermaßen fast nichts mehr. Also es gibt noch einige rudimentäre Bestandteile, wie man sich gibt, wie man Dinge formuliert oder wie man über Dinge nachdenkt. Aber grundsätzlich brauche ich es im Alltag fast gar nicht mehr.
Würdest du sagen, du kannst dich sehr eloquent ausdrücken wegen Literaturwissenschaften? Da hat man ja schon ganz, ganz viel mit hochgestochener Sprache zu tun, sage ich mal.
Ja, hochgestochen ist es eigentlich gar nicht. Es ist halt eine andere Art und Weise, an eine Sprache ranzugehen. Man lernt Dinge, die man formuliert, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Anders Dinge zu sagen, versuchen den Alltagsjargon so ein bisschen zu durchbrechen, die Kommunikation fruchtbarer zu machen. Aber das ist halt, glaube ich, eher eine persönliche Sache, wie man diese Sprache jetzt noch handelt.
Ja, schön ausgesprochen, die Kommunikation fruchtbarer zu machen. Wie bist du auf Literaturwissenschaft und Geschichte grundsätzlich gekommen? Was hat dich an dem Inhalt besonders interessiert und gefesselt, dass du sagst, hey, das studiere ich jetzt? Mit Geschichte besonders in der Kombi.
Ja, witzigerweise war es eine recht spontane Entscheidung. Es gab damals kein NC auf dieses Fach, also war es leicht, sich da reinzuschreiben. Und als jemand, der sich für Ausdruck und Narrative schon frühzeitig interessiert hat, war es natürlich dann relativ leicht, den Weg zu gehen, mal zu schauen, was ist hinter dem geschriebenen Wort. Und Ja, also ich war ursprünglich nicht Geschichte, sondern in der Philosophie, da bin ich leider durchgerasselt, deswegen war der Wechsel dann zur Geschichte. Das mehr als auch spontaner Impuls, will ich erstmal behaupten. Und die beiden Fächer ergänzen sich verhältnismäßig gut. Zum einen, weil du in deiner Lernmethode drin bist, des vielen Lesens, des vielen Zitierens, des viel Bibliografierens. Du hast halt auch durch den historischen Standpunkt Sprachentwicklung, verschiedene Sprachzentren, ob das jetzt in Europa ist oder in anderen Kontinenten, kommst du da eher in die Formulierungsweise hinein. Wo ist die historische Basis des Redens, des Sprechens und vor allem des Schreibens und das dann eben moderner Perspektive dann zu betrachten.
Jetzt aber mal von dem Studium, von dem literaturwissenschaftlichen Geschichte, wie man das kombiniert. Lernmethoden ist für uns Studenten sehr wichtig. Das passt alles gut zusammen. Wie ist das jetzt aber mit deinem Job? Jetzt machen wir mal einen Hardcut auf jetzt. Was sind gerade die größten Herausforderungen, die du im Job hast? Genau, mal einfach den Hardcut dazu.
Die größten Herausforderungen meines Jobs? Ja, ich würde sagen mal, das ist Zeitmanagement. Dadurch, dass ich mir es nicht groß erlauben kann, nicht da zu sein oder komplett abzuschalten, bin ich halt fast täglich in das Tagesgeschäft involviert. Und wenn es jetzt nur über die Erreichbarkeit sein sollte, ich mache jetzt so meistens 5 bis 6 Tage Woche, manchmal auch 7 Tage Wochen, bis zu 20 Tage am Stück manchmal. Und bin halt auch die ganze Zeit erreichbar, weil ich muss für jede Frage sofort eine Antwort parat haben. Das ist grundsätzlich richtig. Es geht aber natürlich auch um die Nöte und Sorgen unserer Mitarbeiter. Ja, wenn da irgendetwas nicht gut gelaufen ist, man sich nicht wohl gefühlt hat, es Konflikte gibt, so dann bist du dann auch sofort Streitschlichter, Krisenmanager oder halt einfach nur der Ansprechpartner, wenn jemand mal ein offenes Ohr braucht oder so.
Gut, versuchen wir das aber jetzt mal zu verbinden. Das Literaturwissenschaftsstudium und jetzt arbeitest du jetzt Café-Manager. Also ich studiere Management im Nebenfach. Für mich würde ich sagen, ist das recht naheliegend, aber von Litwi und Geschichte darüber zu kommen, da ist erstmal die Frage, wie. Als du dich eingeschrieben hast, hattest du da erstmal einen anderen Beruf im Kopf oder war das wirklich erstmal so, es klingt interessant, ich habe den Faible dafür und schreib mich da ein? Oder hat sich im Studium irgendwie der erste Gedanke an einen anderen Job entwickelt, dass du sagst, du gehst ins Verlagwesen, in ein Archiv?
Tatsächlich nicht. Ich habe privat einfach gerne geschrieben. Tatsächlich, also überwiegend Theaterstücke. Und wenn man selber so, ich sag mal, amateur-laienhaft Autorenschaft betreibt, ist es natürlich recht spannend zu wissen, was können die richtig krassen Dudes, was haben die alles aufs Papier gebracht und wieso unterhält man sich überhaupt konstruktiv über teilweise jahrhundertealte Werke und warum sind die bis heute noch relevant? So, da wollte ich einfach mal wissen, wie kommt überhaupt dieser Sprung zu, ich hau einen Satz auf ein Papier und 250 Jahre denken Leute immer noch so, boah, krass, ich muss da auf jeden Fall drüber nachdenken. Das ist halt, es gibt einen gewissen Ansporn dafür, ja.
Konntest du die Frage beantworten in deinem Studium?
Nö, absolut nicht.
Okay, hattest du aber dann im Studium dann Zweifel? Also ich meine, jeder Student ist so in der Klausurenphase so, oh Gott, habe ich wirklich das Richtige gewählt? Okay, das sind Prüfungsphasenzweifel. Aber so, wenn du jetzt sagst, final kannst du sagen, die Frage konntest du nicht beantworten, warum du überhaupt damit angefangen hast. Hast du dann nicht schon irgendwie im Laufe des Studiums krasse Zweifel, ob das das Richtige ist?
Ja, und die wachsen tatsächlich auch mehr und mehr. Irgendwann steht man schon von der Frage, wo ist die Sinnhaftigkeit dieses, das ist im weitesten Sinne schon irgendwo ein Orchideenfach. Also in der freien Wirtschaft gibt es niemanden, der sagt, ich brauche jetzt ganz, ganz dollen Literaturwissenschaftler. Das,
wenn man ehrlich ist,
findet super selten statt, also vielleicht sogar gegen null. Du bist dann schon gechallenged, irgendwie die Motivation aufrechtzuerhalten, weil man merkt, dass da ist viel Palaver dahinter und dieses ganze Konstrukt bewegt sich eigentlich nur in sich selbst. Der Mehrwert nach außen, der bleibt so ein bisschen offen. Man stellt sich wirklich die Frage, okay, diesen Beruf an sich wird es nicht geben. Ich muss so oder so irgendwas anderes machen.
Und den Gedanken hattest du schon im Studium?
Ab dem ersten Semester eigentlich, wenn ich ehrlich bin.
Und dann hast du trotzdem durchgezogen und fertig gemacht?
Na, was blieb mir anderes übrig? Man hat halt ein bisschen investiert, Zeit, Geld.
Du wusstest ja eigentlich schon recht schnell, dass du was anderes machen musst. Oder was anderes, also später, wenn du schon sagst, ja, wer braucht schon Literaturwissenschaftler, dann wirklich im Berufsleben, du wusstest recht schnell, dass du was anderes machen musst. Wie bist du dann jetzt in die Café-Restaurant-Schiene gekommen?
Tatsächlich war ich in der Gastronomie schon, bevor ich studiert habe. Ich habe mehr oder minder mit 16 angefangen zu kellnern. mein Vater hat einen kleinen Pub in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Da ist man so ein bisschen damit reingewachsen und ich habe auch schon während des Studiums ununterbrochen nebenbei arbeiten müssen, ansonsten hätte ich das gar nicht finanzieren können.
Wie bist du von Literaturwissenschaft, vom Studium, vom Nebenjob, Minijob dann diesen Schritt gegangen?
Ja, man hat sich halt hochgearbeitet, wenn man es so möchte. Also von einer Aushilfsstelle bis hin zu, dann gehst du über Werkstudentenvertrag, dann machst du Teilzeit, irgendwann bist du plötzlich Vollzeit drin. Und dann musst du halt gucken, wer hat welche Begabungen. Und ich habe recht schnell festgestellt, ich habe halt eine sehr, sehr offene Art. Also ich komme mit Gästen unglaublich gut klar und ich habe ein großes Organisationstalent. Und diese beiden Fähigkeiten habe ich dann verbunden und recht schnell wurden mir Führungsposten angeboten und gesagt, hey, du hast doch den Überblick, so, du bist empathisch, du kannst gut mit deinen Mitarbeitern, du kannst gut auch mit schwierigen Leuten. Willst du das nicht mal ausprobieren? Und dann ging es ratzfatz. Ja. Und seitdem nicht mehr wegzudenken. Also ich habe danach häufiger mal auch Stellen wechseln müssen. Das bleibt in der Gastro leider nicht aus. Aber es hat nie lange gedauert, dass man gesagt hat, hey, werd Schichtleiter, werd Postenleiter, Restaurantleiter und
es hat sich einfach ergeben, dass du das angeboten bekommen hast?
Ja, aber auch tatsächlich immer nur mit diesem Werdegang, also des Vitamin Bs, wie man es gerne nennt. Weil wenn ich mich mal auf den Posten tatsächlich beworben habe, dann wurde ich meistens nie genommen mit der Aussage, entweder überqualifiziert, könnte ich nicht bezahlen oder sonst irgendetwas. Ja. Gerade was so Ketten angeht, ich nenne das gerne namentlich, und ansonsten war es immer Vitamin B. Es hieß immer so, hey, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt und der braucht jemanden und willst du nicht mal dahin gehen und so findet sich das dann.
Aber die Connections hast du dir auch nicht im Studium aufgebaut, sondern eben dann durch deinen Vater, den Pub und die ganzen Kellnerjobs, die du schon hattest, oder?
Ja, ich bin durch zig Lokale hier in Erfurt durchgetingelt, habe überall mal mitgeholfen. Man kennt sich irgendwann, man kennt die Leute, die in der Verantwortung stehen, man kennt die Leute, die einzelnen Lokale gehören. Man kennt die Zulieferer, man kennt die ganzen Vertriebler etc. Und irgendwann ist man halt präsent. Wenn der Name bekannt ist, einmal hat man den richtigen Standpunkt, um auch Forderungen stellen zu können. Und dann wird man halt vermittelt.
Aber in der Hinsicht hat ja dein Studium gar nichts mit deinem Job zu tun. Das heißt, du hast dir das wirklich einfach durch diesen Minijob, durch dieses einfach Arbeiten, Leute kennenlernen, Connections knüpfen, dann einfach diesen Job bekommen.
Ja, das ist halt genauso, wie du es sagst. Also neben dem Studium hast du im Endeffekt eine zweite Realität, der du nacheiferst und wo du halt Energie rein investierst.
Aber wie du sagst, zweite Realität, würdest du sagen, heute hast du irgendwas im Studium gelernt, irgendeinen Skill, außer natürlich die Ausdrucksweise, die man mal anwenden kann. Aber hast du irgendeinen Skill, wo du sagst, der bringt dir heute im Alltag, in deinem beruflichen Alltag irgendwas?
Ja, durchaus. Man kennt natürlich rhetorische Muster, die Art und Weise, wie Leute etwas formulieren, wenn sie etwas sagen wollen, was sie nicht sagen möchten. Ich würde jetzt mal sagen, politischer Diskurs ist recht wichtig. Wenn man sich politische Debatten anhört, Bundestagsdebatten oder Wahlkämpfe oder so ein Quatsch, da wird schon ziemlich viel Müll erzählt manchmal. Und man erkennt das ein oder andere rhetorische Mittel, möglichst abwaschbar zu bleiben, dass man auf eine Aussage nicht festgenagelt werden kann. Das ist ja, ich habe zwar sowas gesagt, aber ich habe es ja gar nicht so gemeint. Das sind diese ganz typischen Ausflüchte. Man erkennt schon, wie Leute versuchen, einen mit Sprache so ein bisschen manipulieren zu wollen. Völlig egal, welches Lager jetzt erstmal. Oder Bewertungen von ehemaligen Arbeitgebern, diese Arbeitszeugnisse etc., was da wirklich drin steht. Man erkennt das dann schon recht deutlich, wenn man eine Satzstruktur aufschlüsseln kann.
Also würdest du schon sagen, dass dieses analytische, akademische Denken dann doch schon im Alltag noch hilft?
Ja, durchaus. Zum einen, man erkennt, wenn Leute KI benutzt haben. Das ist schon mal recht spannend. Man merkt sofort, ob ein Mensch irgendetwas geschrieben hat oder ob es ein blöder Computer gewesen ist. Mhm. Den Unterschied, auch wenn man das gerne mal verleugnen möchte, man sieht es sofort.
Ja, das ist nämlich ein Riesenthema aktuell bei uns an der Uni mit, wie wird KI genutzt? Sagst du wirklich, man liest das 100% raus?
Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive reden, aber ich habe ja die eine oder andere Bewerbung auf dem Tisch. Also ich würde mir fast eine 90%ige Quote selber auferlegen, zu sagen, ich sehe, ob es ein Copy-Paste-Text ist. Diese Bewerbung wurde jetzt auf 10 Unternehmen einfach aufgefächert. Das sehe ich, und wenn jemand KI benutzt hat, das sehe ich auch sofort. und dann ist die Bewerbung auch für mich schon uninteressant.
Direkt raus?
In den meisten Fällen. Weil wer sich nicht die Mühe macht, mir etwas Persönliches mitzuteilen, warum soll ich dann selber persönliche Energie investieren?
Thema Geisteswissenschaften, das ist ja auch nochmal Literaturwissenschaften, gehört ja auch zu Geisteswissenschaft. Gehört dazu, ja. Viele belächeln ja die Geisteswissenschaft und sagen, das ist eine brotlose Kunst. Würdest du für Leute, die jetzt im Studium daran zweifeln, was würdest du uns als Studenten mit auf den Weg geben?
Erstmal durchziehen, egal was ist, tatsächlich. Denn auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als würde man mit genau dem Themenpaket, was man dort sich angeeignet hat, keinen passenden Rahmen finden, man kriegt ja trotzdem seine Skills mit dadurch. Jede Disziplin in der Geisteswissenschaft, die auch wichtig ist, unsere Kultur zu analysieren, die wird schon irgendwo gebraucht im weitesten Sinne. Nicht direkt in dieser Form, aber sie hilft dir dabei, Dinge zu zerdenken zu können, neue Blickwinkel zu schaffen und dadurch bekommst du auch ganz andere Orientierungsmöglichkeiten danach, wenn es in die freie Wirtschaft geht. Man muss sich halt lernen, so ein bisschen zu verkaufen und danach vielleicht diese ersten Schritte zu interpretieren und zu gucken, was ermöglicht mir das eigentlich. Rein in der Wissenschaft zu bleiben, das ist super schwierig. Vor allem, weil es auch viel auf Arschlicherei hinausläuft. Leider. Aber naja, ob du wenn du jetzt mal, keine Ahnung, Geschichte nimmst, ob du danach sagst, ich möchte Archivar werden, ich möchte Restauration machen, also auch handwerkliche Berufe oder so etwas, ne, dann, da sind ja dann Skills schon da, die du dann benutzen kannst. Grundsätzlich bist du danach offen für viele Möglichkeiten. Man muss sich halt selber nur die Frage stellen, so, was schaffe ich aus diesem, was ich jetzt als Kompetenz besitze, wie setze ich das um, dieses Übersetzen in eine neue Tätigkeit.
Und da einfach einen Sinn finden, sagst du.
Ja, und vor allem auch nicht in Irrglauben zu haben, dass der Studienlehrplan, dass der einem an der Hand nimmt und sagt so, hier und danach machst du dies und danach machst du jenes. So, das ist, man darf sich nicht darauf verlassen, dass einem da was vorgekaut wird. Ständiges Eigenengagement muss parallel laufen. Immer wieder zu gucken, nach links und rechts auch Dinge ausprobieren.
Und dafür ist ja die Studienzeit perfekt. Ich finde das jetzt die Zeit dafür. Wann hast du mehr gemacht, so jetzt Hobby-Sidequest-mäßig? Hast du während dem Studium mehr gemacht oder jetzt?
Aber das hat sich relativ gut die Waage gehalten. Während des Studiums waren die Projekte einfach größer mit mehr Menschen. Mhm. Man ist halt jung, man ist begeisterungsfähig. Alles, was irgendwie reizvoll aussieht, dem kann man mal nachgehen. Und diesem Impuls sollte man auch folgen. Neue Eindrücke bekommen, andere Leute kennenlernen, deren Sichtweisen kennenlernen, sich viel austauschen, ist immer wichtig gewesen. Und jetzt sind meine Hobbys einfach strukturierter und nicht mehr so, ich sag jetzt mal, impulsiv.
Sondern du hast halt jetzt für dich rausgefunden, was dich wirklich interessiert und wo du wirklich dranbleiben willst.
Ja, man muss lernen, dann auch mit Verlust umzugehen. Also klar, es gibt ein paar Kommilitonen, mit denen hält man vielleicht den Kontakt, aber es ist verschwindend gering. Wir wissen alle, dass danach geht es halt raus. Die Leute ziehen weg, bis ins Ausland, so man sieht sich dann teilweise nie wieder so, oder das ist eine Realität, damit muss man einfach klarkommen. Und man muss halt auch viele eigene Dinge aus seinem privaten Umfeld so loslassen. Das ist jetzt diese Phase, zu sagen, jetzt muss ich mich selber aufbauen, jetzt muss ich mein Leben anfangen, so richtig. Und dazu muss man Kompromisse schließen. Manche sind nicht schön.
Wenn du gerade davon redest, man geht dann raus in die Welt. Du hast hier in Erfurt studiert und arbeitest da jetzt auch und wohnst auch hier in Erfurt. Was hat dich gehalten? Besonders wenn du sagst, dein Vater hat einen Pub in Nordrhein-Westfalen. Du kommst also gebürtig?
Aus der Nähe von Köln, ja.
Ja. Wie bist du dann auf Erfurt gekommen und was hat dich jetzt zum Bleiben bewegt?
Wie ich nach Erfurt gekommen bin, ist eigentlich eine ziemlich blöde Geschichte. Es war damals eine Partnerin, die vor mir hierher gezogen ist. Ich bin nachgezogen und habe halt hier angefangen, meinen Scheiß zu machen. Hat im Endeffekt beides nicht geklappt. Aber die Stadt ist halt cool. Ich habe viele coole Leute kennengelernt. Ich mochte, dass es nicht zu groß, nicht zu klein ist. Man kann was erleben, wenn man möchte, man muss aber nicht. Hat mich einfach hier gehalten.
Wie du sagst, nicht zu groß, nicht zu klein. Du wusstest ab dem ersten Semester, dass du was anderes machen würdest. Ist dir jemals der Gedanke gekommen, dass du eine Ausbildung hättest machen sollen, hättest machen können oder beispielsweise Vollzeitstudium auf ein duales Studium zu wechseln oder irgend sowas in der Richtung, dass du sagst, du machst... brichst ein bisschen aus diesem rein akademischen aus und sagst entweder duales Studium oder Ausbildung. Kam der Gedanke überhaupt mal?
Der kam und den bin ich auch nachgegangen. Also ich habe nach dem Studium sofort eine Ausbildung angefangen. Zum Restaurantfachmann eben. Ich kann viele Leute verstehen, die sagen, duales Studium ist that's the way, weil es einfach praxisnäher ist. Viele Dinge, die man im Studium gelernt hat, die sind halt nicht anwendbar im weitesten Sinne. Man braucht schon irgendwo einen Praxisbezug. Dann ist aber wiederum die Gefahr, dass die Praxis dir zu sehr auf einen Betrieb zugeschnitten ist und eben nicht mehr allgemeingültig wird. Ja, die bauen ja auch irgendwo darauf auf, dass du hoffentlich dann da bleibst.
Ja.
Die investieren Zeit in dich, die wollen dir beibringen, wie es genau bei denen abläuft. Dann bist du sehr, sehr gut für genau dieses eine Unternehmen.
Man muss aber für den gesamten Berufszweig. Das ist ja immer dieses Riesenthema. Studium ist so akademisch, so theoretisch. Duales Studium hat Praxis mit drin, ist aber auf diesen einen Betrieb zugeschnitten. Und eine Ausbildung ist ja rein praktisch. Natürlich hat es auch die grundlegende Theorie, aber natürlich nicht so theoretisch wie Studium.
Duales Studium und Fachausbildung sind sich sehr, sehr ähnlich. Also was an Theorie vermittelt wird, das ist im weitesten Sinne einfach lächerlich. Also so eine reine Berufsausbildung, man wird da schon sehr, sehr hart für dumm verkauft manchmal. Da will ich schon eher sagen, wenn du ein bisschen was mit Gehirn machen willst, dann geh lieber an die Uni oder an die Fachhochschule oder sonst irgendetwas. Weil man macht dann teilweise sowas wie 5. Klasse Englisch, Kopfrechnen an der Tafel und sowas. Man wird da wirklich hart für doof verkauft. Ja, kein Scheiß. Da den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden in der Berufsschule. Und das ist halt super frustrierend.
Nicht vergleichbar mit erstes Semester Management, Einführung in Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Ja.
Nein, absolut nicht.
Krass, okay.
Man macht dann lieber sowas wie Dreisatz.
Das ist so cool. Die Basics nochmal wiederholen. Ist das dann aber, würdest du sagen, das ist dann mehr um Zeit zu füllen oder bringt das dann wirklich bei der Ausbildung was? Weil eigentlich sind das ja so Grundskills, die man nach Realschule und Abitur eigentlich hat.
Ja, grundlegend sollte man die Skills bereits haben. Also ich weiß nicht, so einfache Dinge wie beherrsche Englisch zum Beispiel. Es sollte eigentlich nach der Schule fertig sein. Das sollte man dann können. Man muss es nicht perfekt können, aber sich zumindest irgendwie ausdrücken
zumindest
können.
Verstehen und normale allgemeine Unterhaltung.
Ja, und dann, wenn du jetzt beispielsweise nach dem Abitur dann in eine Fachausbildung gehst und dann in die Berufsschule zurück musst, ist es halt super frustig. Weil du gehst mehrere Jahrgänge zurück.
Aber war das dann für dich nicht der krasseste Hardcut vom Studium in diese Ausbildung?
Ist es auch absolut. Tatsächlich, ich war so unmotiviert in der Berufsschule, dass ich sogar meinen Berufsschulabschluss gar nicht geschafft habe, weil ich einfach zu den Prüfungen gar nicht aufgetaucht bin. Ja, da wurde mir immer vorgehalten, so, ach, was machen Sie denn, Herr Weber? Sie schmeißen Ihre Zukunft weg, Sie können doch gar nicht mehr studieren, wenn Sie das machen. Ich sage so, Alter, ich habe schon Abitur, ich habe studiert, ich brauche doch euren Scheiß gar nicht mehr hier. Das ist blödes Zeitabsitzen. Ja, man bräuchte es eigentlich an der Stelle gar nicht mehr. Das ist so, dann diese allgemeinbildenden Fächer, die kommen dann so nebenbei. Selbst Sport ist dabei.
Fast wie Schule. Einfach Schule, nur halt mit Praxis drin.
Ja, keine Ahnung, man hat so einen Eindruck, so, ihr habt nicht genügend Inhalte gefunden, um diesen Stundenplan zu füllen. Also hier geht mal um Block spazieren. So ungefähr. Das ist super, super okay. Strange.
Also würdest du da aber sagen, da ist Uni vom Aufbau her logischer? Da lernt man so eine gewisse Selbstorganisation. Würdest du sagen, das ist grundlegend anders?
Uni ist da halt dahingehend geiler, weil es dir halt die Freiheit lässt. Aber man muss sich auch wirklich bewusst sein, Autodidaktik ist genau das, was du dann anwenden musst. Man muss sich selber organisieren, selber strukturieren und weit über den Lehrplan hinaus etwas machen. Also wer wirklich Interesse daran hat, vielleicht sogar sagt, ich möchte auf der wissenschaftlichen Ebene bleiben und in diesem akademischen Werdegang, da musst du die ganze Zeit reinbuttern. Das heißt, in der Bibliothek gehst du nicht nur an deinem einen Semesterapparat vorbei, sondern du gehst halt durch alle Gänge durch und schaust, was da zu finden ist. Du musst dich halt auch sehr, sehr krass disziplinieren. Ja, und es hat auch kein Interesse daran, dich an der Hand zu nehmen. Wenn du sagst, du machst nicht mit, dann lassen sie dich fallen. So, warum sollten die Zeit für dich investieren? Kein Professor denkt sich, ich muss hier alle meine Studenten durchbringen. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Der sagt sich so, wenn am Ende zwei übrig bleiben, die was können, so habe ich alles richtig gemacht. Die interessieren sich einen Scheißdreck für dich.
Ist das in der Berufsschule anders?
Naja, es ist ja vertragliche Arbeitszeit, dort zu sein. Also logischerweise ist es anders. Die müssen dich beschäftigen, weil du ja dafür im weitesten Sinne bezahlt wirst.
Interessieren sich die Berufsschullehrer auch, wie in der Schule, dafür, dass alle durchkommen?
Die haben schon, glaube ich, das Interesse zu sagen, dass am Ende jeder seine Prüfung bestehen soll. Der Weg dahin, weiß ich nicht, manchmal zweifelhaft. Da wäre mehr möglich gewesen, glaube ich. Ja, die haben halt weiß ich nicht, wie nennt sich sowas, die haben halt so eine Aufsichtspflicht.
Ja.
Sie müssen lernen, weil wenn jetzt, keine Ahnung, ein Jahrgang komplett abscheißen würde und alle würden ihre IHK-Prüfung nicht bestehen, dann müssten die sich, glaube ich, auch der eine oder anderen Frage aussetzen.
Und sich rechtfertigen, warum das so ist, ja klar.
Warum hast du die strunzdoofen Leute nicht schlau gemacht?
Kann man sich das so vorstellen wie der Mittelweg zwischen Uni, wo du komplett alles Selbstdisziplin und Selbstorganisation machen musst, und Schule, wo der Lehrer dich halt wirklich durchbringt?
Na, dadurch, dass du ja auch ohnehin die Hälfte der Zeit mindestens noch in deinem Betrieb verbringst, ist es ja, sag ich mal, im dualen Studium gar nicht so unähnlich. Nur auf einer, sag ich mal, Bodenschnecke. Es kommt, glaube ich, auch einfach auf die Ausbildung an. Da gibt es welche, die sind höchst anspruchsvoll. Ja, und andere kannst du halt mit einem halben Arsch machen, so ungefähr. Jedes hat, natürlich gibt es immer die fachbezogenen Fächer, die dir halt wirklich auch die Inhalte für deinen Beruf vermitteln. Die sind tatsächlich auch dann auch spannend. Und da merkt man auch direkt, dass auch die Lehrkräfte dadurch durchaus motivierter sind, komplexere Themen zu vermitteln. Nur das Allgemeinbildende nebenbei, was da irgendwie so als Lückenfüller reingeklatscht wurde, so, das ist halt super. Das kannst du halt völlig treten.
Nachdem du jetzt praktisch alles gemacht hast, also Abitur, Studium und Ausbildung.
Und Wehrdienst. Den muss ich auch noch machen zwischendrin.
Würdest du sagen, jetzt von all diesen Sachen bringt dir heute im Berufsleben viel?
Ja. Also, ich glaube, einer der wichtigsten Skills ist einfach zu wissen, wenn ich etwas nicht weiß, wo kriege ich die Informationen her, die ich brauche? Und vor allem, wie stelle ich die Frage richtig? Das ist so ein Ding. Manche, also wenn ich die Frage falsch stelle, dann wird meine Antwort nicht glücklich machen. Ich muss schon wissen, wo will ich genau hin? Welches Ergebnis erwarte ich? Und wie kann ich es dann umsetzen? Dafür ist halt auch einfach zu lernen, die Frage einfach an sich selber richtig zu stellen. Das habe ich tatsächlich auch im Studium dann.
Würdest du sagen, dieses, dass man sich selber einfach im Studium in den Arsch treten muss, selber motivieren muss, das hilft dir heute auch noch?
Ja, natürlich. Durch die harten Tage durch, bessere kommen. Auch so eine gewisse Fuck-off-Stimmung. Wenn's einfach mal nicht läuft, dann ja, drauf geschissen. So. Machst du jetzt, bringst es hinter dich und gut ist. Ich glaube, das ist auch damals schon zu Studienzeiten war es häufiger so. Man hat ein Seminar belegt und gedacht so, das war nicht gut, die Entscheidung, das war richtig doof jetzt. Es ist nur ätzend, das ist nicht interessant, das langweilt mich. Ich brauch's wahrscheinlich auch gar nicht. Naja gut, dann mach's halt trotzdem.
Augen zu und durch, ja.
Ja, so ein bisschen. Ja, vor allem, man lernt halt auch, kognitiv ist meistens nie die Hürde. Also ein Thema kann noch so komplex sein. Du hast es bis an die Uni geschafft, so offensichtlich bist du nicht blöd. So, es ist machbar, man muss sich halt hinterknien. Ich glaube, das, was die Leute halt wirklich an Dingen hindert, sind meistens eher emotionale Probleme. Keine Ahnung, wenn halt die Herausforderung so groß erscheint, dass es nicht, weil es so schwer ist, dieses Thema zu bearbeiten, sondern die Konfrontation mit sich selbst. Wir haben ja auch viele sehr, sehr wir haben super viele Persönlichkeiten kennengelernt an der Uni.
Ja.
Und wer weiß, wie viele Leute mit emotionalen Problemen von Depressionen hast du nicht gesehen. Und die haben natürlich dann anders mit solchen Themen gestruggelt.
Ja, das stimmt. Das macht ja schon einen Unterschied.
Manche sind ja völlig schon zerbrochen. Die kamen mit dem Druck nicht klar. Gerade auch zu wissen, es gibt niemanden, der dir dann helfen wird. Du kriegst deinen Prüfungstermin und dann hast du halt abzuliefern. Und manche kommen damit gar nicht klar. Ja, nur prokrastinieren darfst du halt nicht.
Prokrastination ist ein Riesenthema. Würdest du sagen, du hattest das am Anfang vom Studium mehr und hast das abgelegt, oder warst du von Anfang an so jemand mit so viel Drive und krass am Durchziehen?
Am Anfang habe ich noch durchgezogen. Prokrastination kam mit jedem Semester immer mehr dazu.
Tatsächlich, weil bei mir war es genau umgekehrt. Also lag das dann halt einfach daran, dass du sagst, du hattest weniger Interesse an dem Fach, oder dass du halt einfach sagst, du hast früh festgestellt, dass das am Ende beruflich, dass du nochmal was anderes machen musst?
Je mehr ich erkannt habe, dass ich mit dem, was ich hier gerade lerne, im weitesten Sinne nichts anfangen kann. Irgendwann dachte ich mir halt so, ja gut, gehst du heute mal nicht hin. Ach, nächste Woche gehst du auch nicht hin. Ach, du brauchst das ganze Seminar eigentlich gar nicht. Und irgendwann lässt man es sausen. Das passiert dann. Also wenn man die Grundmotivation fehlt, dann wird auch der sich frühest in den Arsch zu treten, um irgendwo hinzugehen, das bleibt dann aus.
Trotzdem hast du durchgezogen. Trotzdem hast du jetzt einen Job gefunden, Beruf gefunden, der dich glücklich macht und erfüllt. Und ich würde sagen, die Message für alle Hörerinnen und Hörer: Der Weg findet sich irgendwie. Und das sind unsere abschließenden einzelnen Worte. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Abschluss. Darfst du noch ein Lied vorschlagen?
Ja, damit ihr auch was Gutes auf die Ohren bekommt, dürft ihr von der Band Lorna Shore mal den Song Prison in Flash hören.
Das ist Etiennes Lied, was er uns mitgegeben hat. Ich würde sagen, das ist mal eine ganz andere Geschmacksrichtung und Musikrichtung. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ich am Wochenende gemacht habe, ich habe mit Freunden ein bisschen entspannt gegrillt. Und es ist jetzt schon wieder Grillsaison, typisch deutsch. Und wir haben so ein Spiel gespielt, also was heißt gespielt, also auf YouTube so ein Video angeguckt, und zwar hier Songs, Titelsongs von Kinderserien zu erraten. Und da dachte ich, spiele ich sowas doch mal im Radio, weil eins von diesen Liedern war doch, also zwei von diesen Liedern waren doch so catchy und eigentlich jeder kennt's. Vielleicht erratet ihr, um welche Sendung es geht. Hier kommt Räuber und Gangster von Boos.
Hey, hey, Truman Show, leb mich ständig in den Film. Designer machen Gangs, Heinz und schnelle Brillen. Gatsby, haben Bats in der Tasche. Feier mit dem Besten und wir knacken eine Flasche. Schon wieder so spät, bis die Sonne aufgeht. Ja, machen wir Session, Digga, Cup in der Hand und ich lass mich nicht stressen.
Codin im Becher, Kokain und Gangster. Nina trinkt ihr Whiteberry und wir schmeißen ne Party in der Codin im Becher.
Ja, Bruce Willis,
Fans sagen, dass dieser Bruce Willis. Polizisten denken, wir sind clean, wir sind Schauspieler Bruce Willis. In der Hood fühlen wir uns sicher, der Kiosk-Chef war früher noch der Ticker. Long Drinks, Shorts und ein Basketball, uff, die Mische härter als Karstenstein. Schon wieder so spät, bis die Sonne aufgeht. Ja, machen wir Session, Digga, Cup in der Hand und ich lass mich nicht stressen.
Kann man doch nur gute Laune haben. Habt ihr es erraten? Also das waren natürlich keine Original-Cover-Songs, aber beispielsweise Räuber und Gangster von Boots ist eine Anspielung auf die Pfefferkörner. Ich glaube, jeder kennt's. Und ich meine, es ist im Lied enthalten Wings, heller als Licht, von Petra Schiesa. Das hat übel gute Laune gemacht, seitdem wir das an dem Wochenende in diesem YouTube-Video gehört haben oder angeschaut haben, höre ich das jetzt immer. Es ist in meiner Playlist. Damit starte ich den Tag super gut gelaunt. Genauso, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue hier im Studio, sehe ich schon die Sonne. Das heißt, es wird ein schöner Tag. Ich muss mich jetzt schon wieder verabschieden. Die 2 Stunden sind schon wieder zu Ende. Aber genauso, wie wenn ihr jetzt aus dem Fenster schaut hier in Erfurt, seht ihr die Sonne und bekommt hoffentlich gute Laune. Und damit wünsche ich euch einen schönen Start in den Montag, in die Woche. Und wir hören uns. Weiter geht's mit The Less I Know The Better von Tema Impala, Primadonna von Marina und Sex, Drugs, etc. von Beach Weather. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Someone said they lived together. I ran out. that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl.
Would you do anything for me? Buy a big diamond ring for me? Would you get down on your knees for me? Pop that pretty question right now, baby. Beauty queen on a silver screen. Living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though.
Someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl.
Fill the void up with celluloid. Take a picture, I'm with the boys. Get what I want, cause I asked for it. Not because I'm really that deserving of it. Living life like I'm in the play.
You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say they are kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. Prima donna girl.
Yeah. Das könnte ewig so weitergehen, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Also es muss ja was enden, damit was Neues beginnen kann.